Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Die Schweiz steht für einen Moment still. Heute am Freitag rückt die Bevölkerung am nationalen Trauertag ein Stück näher zusammen und vereint sich in Solidarität. Anlass ist die furchtbare Tragödie in der Silvesternacht in Gromontana, wo 40 Menschen haben müssen sterben, darunter Kinder und Jugendliche. Mir stellen sich zwei grundlegende Fragen. Wie wichtig ist so eine öffentliche Trauer und kann man als betroffene Eltern jemals wieder glücklich werden?
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Mein Name ist Jasmin Wernli und nur schon, wenn ich mir die Fragen stelle, habe ich Tränen in den Augen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie es den Angehörigen im Moment und für ihr restliches Leben geht. Wie verkraftet man so einen Schicksalsschlag? Wie lernt man mit dieser unbändigen Wut und Trauer in sich umzugehen? Ich habe auf all diese Fragen Antworten bekommen, und zwar von der Trauerbegleiterin Rachel Honecker. Sie ist im Vorstand vom Schweizer Netzwerk für Familientrauerbegleitung und hat schon ganz vielen Menschen auf ihrem Weg aus der Trauer herausgeholfen. Grüezi Frau Honecker, vielen Dank für Ihre Zeit im Durchblick.
Danke vielmals, darf ich dabei sein?
Heute Nachmittag um 2 hat die ganze Schweiz Schweigeminuten abgehalten für die Opfer von Gromontana. Menschen haben sich versammelt, die Trams haben gestoppt, die Schulen haben den Unterricht unterbrochen. Wie wichtig sind so Momente für die Verarbeitung von der Trauer?
Die sind unglaublich wichtig. Also etwas, was man so ein bisschen sagt, das ist ein Zitat von einem berühmten Trauerforscher, der Yorgos Kanakakis, und der hat gesagt, Trauer ist eine anspruchsvolle Dame und die will gesehen, gehört und verstanden werden. Und das ist wirklich etwas, Trauer braucht Sichtbarkeit und Trauer muss gehört werden. Und die Anteilnahme jetzt auch für die Menschen, die betroffen sind, das ist so ein starkes Zeichen, dass man zeigt, ihr seid nicht allein, wir sind da. Auch wenn die vielleicht im Moment in ganz anderen, in einem ganz anderen Modus funktionieren, aber wenn sie schon nur das wissen, dass da quasi die Welt im Moment stillsteht, weil für sie steht sie wirklich still. Das ist unglaublich wertvoll.
Aber ist es nicht nur für die Angehörigen wichtig, sondern vielleicht auch einfach für die Bevölkerung, die so ein bisschen ein machtloses Gefühl dem Ganzen gegenüber hat?
Ja, absolut. Also ich glaube, es ist etwas, was uns ja alle extrem betroffen macht. Das macht uns betroffen einerseits, weil es so nahe ist, weil man weiss, ah, das hätte mich treffen können. Viele von uns haben Kinder oder Enkel, wo man gerade sofort in die Urangst hineinkommt, dass man das eigene Kind verlieren könnte. Und dann klingt es häufig auch eigentlich bei eigenen Trauererfahrungen an. Also jeder von uns hat vielleicht schon mal jemanden verloren. Und das sind dann Sachen, die auch wieder anklingen und raufkommen. Und die ganze Ohnmacht und die Angst von dem Schrecken, das könnte ja jederzeit auch mir passieren, die muss irgendwie auch Ausdruck finden. Und wir können ja nicht jetzt irgendwie denen ganz konkret helfen, diesen Menschen. Und darum ist es so wertvoll, dass man wie kann auch da ein Zeichen setzen und sich kann solidarisieren und dem Gefühl und dieser Ohnmacht kann Ausdruck verleihen, indem dass man weiss, okay, heute sind wir alle zusammen. Es ist auch ein Zeichen vom Zusammenrücken, ein Zeichen vom Mitgefühl. Also es ist wirklich ein starkes Zeichen.
Mhm. Ich habe mich so ein versucht, in die Lage von diesen Angehörigen hineinzuversetzen und habe mir dann überlegt, ich glaube, dass vielleicht für viele Menschen nach dem Tag heute wie so ein bisschen der Alltag dann wieder losgeht. Wir gehen wieder zurück zu unserem normalen Leben, aber nicht für die Angehörigen. Ich kann mir vorstellen, in den letzten paar Tagen ist für die so viel passiert und die richtige Trauerbewältigung fängt vielleicht erst jetzt so richtig an. Das wird dann, kann sehr schwierig werden, oder?
Ich glaube, das ist schon eine grosse Gefahr. Jetzt gerade auch mit dieser riesen Öffentlichkeit, oder jetzt haben wir eine unglaubliche Solidaritätswelle. Mhm. Alle sind betroffen, alle tun das kund. Die Medien sind voll, was auch gut ist, dass man sich ein Bild machen kann und sich informieren kann. Und gleich bricht das vermutlich für die meisten von uns irgendwann relativ schnell ab und wir gehen weiter. Und für die Betroffenen ist das Leben einfach nicht mehr, wie es vorher war. Oder? Das ist, für die geht das Leben nicht so weiter wie vorher. Und dort ist auch wichtig, dass einerseits die Gesellschaft weiterhin sich solidarisch zeigt. Und vor allem ist dort auch wichtig für das Umfeld dieser Betroffenen, dass die einfach an der Seite dieser Menschen bleiben. Und das auch noch in ein paar Monaten und in einem Jahr und vielleicht auch noch in 2 Jahren.
Was heisst denn dabei bleiben und dranbleiben und an der Seite bleiben? Also es ist ja wie klar, das muss man, aber wie hilft man denn eigentlich richtig und was hilft vielleicht einfach gar nicht?
Fürs Umfeld als Ratschlag ist sicher wichtig, eben, bleibt präsent, hört zu, hört auch noch zu, wenn es zum 100. Mal erzählt wird, hört auch noch zu, wenn in einem Jahr das immer noch ein Thema ist, wenn es in 2 Jahren noch ein Thema ist. Und was man wirklich sagen kann, Floskeln helfen sehr wenig. Also, schau für sie, oder du bist doch stark, du schaffst das, das Leben geht weiter, oder du hast doch noch ein Kind, freu dich an dem, was du hast. Also, all die Floskeln, die sind so leer, dann lieber nichts sagen und einfach eine Umarmung schenken. Und was sicher immer hilft, und das eben auch nicht nur in der jetzigen akuten Zeit, ist wirklich mit konkreten Angeboten unterstützen. Also nicht nur sagen, gell, lutsch mir an, das heisst, wenn du etwas brauchst, die Kraft hat man gar nicht mehr. Und das kann man gar nicht mehr einordnen, was brauche ich jetzt gerade, oder an dem könnte ich noch anrufen, oder die hat noch gesagt. Sondern wirklich konkrete Angebote, hey, kann ich dir vielleicht das Essen vorbeibringen? Kann ich dir irgendwie einkaufen? Kann ich das Geschwisterkind noch mit herfahren? Bist du froh, wenn ich mal bei dir übernachte, dass irgendwie, wenn vielleicht jemand auch allein ist, dass er nicht allein ist? Und das eben nicht nur jetzt, sondern wirklich auch noch über lange Zeit. Immer wieder schauen, was braucht der Mensch. Und immer wieder auch nur sagen, hey, ich bin an deiner Seite. Nicht wollen wegtrösten. Ich glaube, das ist so etwas vom ganz Wichtigen. Sondern aushalten zusammen. Und das ist halt auch fürs Umfeld schwierig. Das sind schwere, starke Gefühle, und das haben wir je länger, je mehr verlieren wir das. Wir wollen immer alles gerade irgendwie lösen. Und das ist nicht etwas, was man lösen kann. Das ist etwas, was man aushalten muss.
Ich habe mal gehört, das hat mir irgendwie mega geholfen, dass wenn irgendjemand gönnt, also an einem Wettbewerb oder einem Wettkampf, wo man mega lange daran gearbeitet hat, und jemand gönnt, dann freut man sich unbändig für die, also man kann dann die Freude so teilen.
Ja.
Und bei Leid können wir das mega schlecht, aber eigentlich müssen wir bei Leid genau das Gleiche machen. Die Emotion, die der Betroffene empfindet, eben einfach teilen und eben, wie sie sagen, aushalten, oder? So wie man das bei Freude halt auch macht. Dann zeigt man ja, wenn man beginnt, zeigt man ja dann auch nicht, ja, nächstes Mal verlierst du dann halt wieder.
Genau. Also ich glaube, es ist so ein bisschen zwei Sachen, oder? Es gibt dann die Menschen, die ganz schnell eben bei sich selber landen und ihre, das nicht nur quasi mitfühlen, sondern mitleiden. Und das kann dann heuchlerisch werden, weil, also meine, die andere Person ist ja nicht betroffen, oder? Die hat ja keine Vorstellung. Das ist bei dem, was wir vorher mal gesagt haben. Man hat keine Vorstellung von dem, was der Mensch jetzt gerade durchmacht. Und wenn man in ein Mitleiden geht, wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig für die betroffenen Menschen. Wenn man aber in ein Mitfühlen geht, das heisst, die Emotionen eben auch zeigen, ja, ich bin auch betroffen. Und vor allem eben das Aushalten, also ich kann das Wort immer nur wieder sagen, und ich glaube, das ist etwas, was unsere Gesellschaft verlernt hat, wo wir aber schon bei unseren Kindern anfangen können. Also wenn ein Kind umgeht, dann sind wir ganz schnell empfindet, ah, es ist nicht so schlimm. Oder wenn irgendetwas ist, musst du nicht traurig sein. Oder? Und dort einfach benennen und sagen, ja, jetzt bist du traurig und das tut weh und jetzt darfst du brüllen. Oder ja, ich kann verstehen, dass das jetzt gerade schwierig ist für dich. Und ich glaube, dort können wir ganz viel schon als Gesellschaft lernen, dass wir einfach lernen, wieder schwierige Gefühle aushalten und uns nicht immer sofort irgendwie wollen vertrösten, ablenken, das zudecken. Und dann ist man auch wieder mehr fähig, mit jemand anderem so ein schweres Gefühl auszuhalten und mitzufühlen.
Sie begleitet die Familie ja schon seit vielen Jahren durch die verschiedenen Stadien von Trauer. Können Sie so ein bisschen schildern, wie denn so eine Trauerbegleitung aussieht?
Ja, das ist unglaublich individuell. Also je nachdem, wenn jetzt zum Beispiel ein älterer Teil krank ist und man weiss, das wird versterben, dann sind wir häufig schon vor dem Tod dabei. Also dann begleiten wir schon den ganzen Sterbeprozess, wo man Kinder und Jugendliche darauf vorbereiten kann. Dann kann es sein, dass wir in Akutfälle zugeholt werden, wie jetzt. Dort geht es in erster Linie eben auch darum, zu stabilisieren, zu schauen, was brauchen die Menschen. Jetzt vielleicht da sogar Menschen, die noch bei Verletzten in der Nähe sind, eine Wohnung helfen organisieren oder Abläufe mit einem Bestatter organisieren. Ganz wichtig ist sicher, dass wir dort auch immer Raum schaffen, dass die Angehörigen können gebührend und mit genügend Zeit Abschied nehmen von ihren Verstorbenen. Und ich glaube, das ist gerade etwas da in dem Fall Montana wichtig zu erwähnen, oder? Das sind Brandopfer und viele Bestatter finden jetzt, man kann die nicht mehr anschauen, man kann sich nicht richtig verabschieden. Und das ist, natürlich gibt es Fälle, wo man das den Angehörigen nicht mehr zumuten kann, oder wo die Angehörigen das vielleicht eher will noch traumatisieren. Und gleich ist es auch wichtig, dass man diesen Menschen eine Möglichkeit gibt, um Abschied zu nehmen. Das ist auch eine Aufgabe für uns Trauerbegleiterinnen. Also, dass man schaut, kann man vielleicht mit ihnen zusammen einen Sarg anmalen? Kann man etwas mitgeben in den Sarg? Vielleicht auch vermitteln mit einem Bestatter, wo man kann sagen, okay, es ist vielleicht sogar noch eine Hand, die nicht verbrennt ist, wo man kann den Leichnam abdecken kann, aber die Hand könnte es nochmal anlängen und nochmal begreifen, dass der Mensch jetzt wirklich verstorben ist und Abschied nehmen. Das ist so in der Akutphase. Und nachher sind wir über längere Zeit dabei, wo wir in die Familie gehen können. Ich glaube, das ist das, was uns so ein bisschen unterscheidet von Psychologinnen und Psychiaterinnen. Wir sind vor Ort, wir sind in der Familie und wir können sehr individuell begleiten. Sei das, wenn jemand ein Kind wieder in die Schule geht, nach so einem, ein geschwisterter Kind nach so einem Erlebnis, dass wir mit in die Schule gehen, dass wir vielleicht sogar eine erste Lektion mitgestaltet, Gespändli mit informiert, dass wir die verschiedenen Bedürfnisse in der Familie können abdecken. Also wir sind über lange Zeit können wir dabei sein. Manchmal braucht es auch keine lange Zeit, nur kurze, wenige Sitzungen. Und das ist wirklich nachher sehr individuell. Was braucht eine Familie? Was braucht den einzelnen Betroffenen?
Was in der Silvesternacht in Romandana passiert ist, das hat das Leben wahrscheinlich von ganz vielen Menschen von jetzt auf sofort für immer verändert. Und ich kann mir vorstellen, die Trauer, die fühlt sich ja komplett anders an als eine Trauer, wenn ich eine Person noch in einer Krankheit begleite.
Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, wie fühlt sich Trauer an, oder so ein bisschen, das ist jetzt auch fast ein Vergleichen, oder? Ich glaube, man darf nie Trauer vergleichen oder bewerten, welche ist jetzt schlimmer und welche ist jetzt weniger schlimm. Das ist auch so individuell, wie man das empfindet. Aber natürlich kommt da noch der unglaubliche Schock dazu, das Plötzliche, das Unerwartete, wo auch so ein Vertrauen, ein Urvertrauen ins Leben einem einfach wegnimmt und den Boden unter den Füßen wegzieht. Ja, das ist natürlich anders, als wenn man weiss, ein Mensch wird sterben und noch Zeit hat, vielleicht gewisse Sachen zu regeln und zu besprechen. Wie willst du das? Oder was hilft dir? Wie wollen wir deinen Abschied gestalten und quasi langsam Abschied nehmen? Aber wenn der Mensch dann gegangen ist, ist es ja in beiden Fällen einfach eine unglaublich grosse Lücke. Also der Mensch fehlt. Aber sicher ist da noch eben der Schock, das Unfassbare, das Trauma und natürlich auch ganz viele rechtliche Sachen, die jetzt da noch dazu spielen.
Und ich glaube auch die grosse Frage, warum? Das fragen sich ja immer ganz viele Betroffene, warum? Wie gehen Sie in der Begleitung mit dieser Sinnsuche um?
Also das Warum ist natürlich auch bei meiner Krankheit, oder? Da kann man auch fragen, warum hat das ausgerechnet mein Liebster getroffen oder unsere Familie? Und das Warum ist eine Frage, wo man ja wirklich nicht beantworten kann. Also ein Sinn suchen in so etwas kann auch heuchlerisch wirken, weil so Sachen sind einfach sinnlos. Und dort geht es, glaube ich, darum, zu schauen, wie kann ich mit dem umgehen. Also was macht das mit mir, das Warum? Was löst das für Gefühle aus? Und wie kann ich wiederum mit genau diesen Gefühlen umgehen? Weil aufs Warum gibt es keine Antwort. Also klar kann man jetzt da in dem Fall ein Warum rechtlich aufarbeiten, aber das ändert nichts am Warum. Warum hat es ausgerechnet mein Kind getroffen? Das Warum ist etwas, was einen begleitet. Und dort geht es wirklich darum, herauszufinden, wie kann ich mit dem Warum leben, dass es keine Antwort darauf gibt, was macht das mit mir, welche Gefühle löst das aus, wie gehe ich mit diesen schwierigen Gefühlen um und wie kann ich von dem Warum wieder in ein Leben finden, wo ich vielleicht kann etwas daraus machen und für mich wie einen Sinn finden, was kann ich jetzt für mich mitnehmen und verändern, aber es gibt nicht einen Sinn im Tod. Also in dem Sinn, in so einem Unglück. Natürlich kann man einen religiösen Sinn dahinter sehen oder einen spirituellen, aber wenn Menschen so früh sterben, ist das einfach sinnlos. Und das anerkennen ist vielleicht genauso wichtig wie die Antwort aufs Warum.
Mhm. Welche Rolle spielt das Bedürfnis, den letzten Moment zu verstehen oder zu rekonstruieren, so ein bisschen die berühmte Was-wäre-wenn-Frage?
Ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen. Das Rekonstruieren und das Verstehen. Das ist die Abläufe verstehen und wissen, was passiert sind, das kann unglaublich wichtig sein. Einfach, um einordnen, um begreifen, um sich ein Bild machen und nicht im luftleeren Raum hängen. Weil, wenn man das nicht hat, dann sind so viele Gedanken, die der Fantasie überlassen sind. Und das kann ewig drüllen und hinter sich und für sich. Und dort wissen, ah, das ist passiert. Oder eben auch jetzt das Wissen, mein Mensch ist gestorben und nicht mehr in dem Warten inne sein. Das gibt eine Erleichterung und das gibt ein Einordnen und ein Begreifen. Was wäre, wenn, ist wieder eine andere Frage. Oder was wäre, wenn da die Decke nicht so, also wenn sie den Vorschriften entsprochen hätte. Oder was wäre, wenn ich meinem Kind gar nicht erlaubt hätte, dort herzugehen. Das sind Fragen, die ins Bodenlose führen. Und das sind Fragen, die eben häufig auch mit Schuld dann verbunden sind, wo man das Gefühl hat, man hätte irgendetwas können ändern und wo man hinterher und vorher sich im Kreis dreht. Und dort ist auch ein bisschen wichtig herauszufinden, was bezwecken die Fragen. Also Schuld kann manchmal auch ein Gefühl sein von, ich bin dem Menschen noch nicht. Also es kann auch, wenn man immer sich wieder mit dem dreht, gibt es auch eine Form von Verbundenheit. Und dann ist es wichtig, vielleicht zu schauen, wie kann ich anders verbunden sein, weg von dem, was wäre, wenn, und weg von dieser Schuld, sondern wie kann ich dem Menschen verbunden bleiben in einer Art, wo ich ihn im Guten in mir haben kann und nicht immer überlege, was wäre, wenn.
In Goma und Anna haben Eltern ihre Kinder verloren. Kann man jemals wieder glücklich werden?
Also ich selber bin ja nicht betroffen und darum finde ich es fast ein bisschen vermessen, wenn ich sage ja, aber die Erfahrung zeigt und all die Begleitungen, die wir machen und wenn man mit anderen Menschen redet, die das erlebt haben, ja, man kann wieder glücklich werden. Und es gibt wirklich viele Menschen, die Grausames erlebt haben, die jetzt sogar sich professionalisiert haben und selber Trauerbegleiterinnen sind, wo sagen, sie können wieder gut und glücklich mit dem Leben. Es ist nie mehr das gleiche Gut wie vorher. Also es wird nie mehr sein wie vorher. Die Lücke bleibt, die Trauer bleibt. Aber die Trauer kann sich wandeln, die kann auch eine positive Kraft haben, die holt dann auch immer wieder mal ganz fest und traurig ein. Aber man kann mit der durchs Leben gehen, wie wenn man so eine Freundin an der Hand hat, hat man dann halt das Leben lang die Trauer als Freundin an der Hand. Und ja, man kann wieder glücklich werden. Und ich denke, das ist etwas für Betroffene, das wertvoll ist, wenn sie sich mit anderen Menschen austauschen können, die eben schon viel weiter in dem Prozess sind. Wenn sie sehen, die sind wieder im Leben, die haben wieder Freude, die können wieder glücklich sein.
Und kann man es schaffen, dass man weiterleben kann, ohne dass man ständig das Gefühl hat, wenn man ja wieder glücklich ist, dass man dann so den Verstorbenen vergessen hat oder verraten tut mit dem?
Das ist, glaube ich, eine der ganz grossen Ängste, die viele Betroffene haben, dass der Mensch vergessen geht und dass der Mensch irgendwann, ja, dass man den Geruch vielleicht nicht mehr in der Nase hat, die Stimme nicht mehr in den Ohren, aber auch das Umfeld, dass er einfach verloren am Vergessen geht. Und dort ist wirklich unwichtig, auch das ist wirklich eine Aufgabe von uns Trauerbegleiterinnen, zu zeigen und das Vertrauen vermitteln, dass man immer verbunden bleibt mit dem Menschen, den man im Herzen hat. Also er bleibt immer und der geht nie verloren.
Gibt es irgendetwas, was Sie gerne den Angehörigen jetzt von Grand Montana in Sachen Trauer und Trauerbewältigung gerne möchten noch mit auf den Weg geben?
Ich glaube, ein pauschaler Rat ist da ganz schwierig. Wichtig ist einfach, dass jede Person versucht zu spüren, was brauche ich und was tut mir gut, was ist für mich wichtig. Und sich das wirklich auch einfordern und nehmen. Und sicher ist auch ganz wichtig Zeit. Also es braucht ganz viel Zeit. Und sich die Zeit geben und in dem ganzen Prozess vertrauen, dass die Zeit kann wirken kann und dass man den Prozess durchgehen darf. Und ich glaube, viel wichtiger ist, dass man im Umfeld etwas mit auf den Weg geht. Eben bleiben dabei, auch noch in ein paar Monaten und in ein paar Jahren. Das ist, denke ich, der wichtigste Rat.
Mhm. Frau Honecke, vielen Dank für das schöne und auch hoffnungsvolle Gespräch.
Danke vielmals, dass ich da ein bisschen helfen einordnen.
Wenn du gerne mehr über das Thema Trauerbegleitung erfahren möchtest, ich verlinke dir die Infos zu der Familientrauerbegleitung von der Rachel Honecker in den Shownotes. Mein Name ist Jasmin Wernli. Vielen Dank fürs Zuhören, dein Interesse, dein Abo und dein Kommentar.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.